habe letzten Sonntag über 1. Petrus 1, Vers 2 gepredigt. Möchte ihr fortfahren, lade euch ein mitzulesen. 1. Petrus 1, Vers 2. Weil der Satz schon in Vers 1 beginnt, lese ich Vers 1 auch nochmal. 1. Petrus 1, 1 bis 2. Da steht: Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass dieser Brief hier von Petrus ist und er schreibt an auserwählte Fremdlinge. Wir sind als Christen in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und Gott hat uns verstreut, er hat uns ausgestreut in ganz verschiedene Richtungen, dort wo wir wohnen. Dort wo du bist, hat Gott dich ganz bewusst hingestellt. Und jetzt lesen wir heute weiter, Vers 2. Und ich möchte nach der Elberfelder Übersetzung, die sehr wörtlich ist, noch einmal Vers 2 lesen. Nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Wenn wir diesen Vers so lesen, wie er ziemlich wörtlich im Griechischen steht, dann merken wir, Petrus hat hier einen unglaublich tiefgehenden Vers geschrieben. Die ganze Dreieinigkeit ist darin enthalten und wir sehen Gott, der Vater, der nach seiner Erkenntnis erwählt, nach seiner Vorkenntnis erwählt. Wir sehen der Heilige Geist, der uns heiligt und wir sehen Jesus, der sein Blut vergossen hat, besprengt hat. Dieser Vers ist im griechischen Grundtext sehr klar gegliedert, hat drei Präpositionen, so nennt man diese rot markierten Wörter, nach, ihn, zum. Also, Gott erwählt zur Heiligung, also damit wir geheiligt werden, und das Ziel ist Gehorsam, das Ziel ist die Besprengung. Ich habe meine Predigt heute gegliedert in diese drei Punkte, ganz gemäß diesem Vers. Und ich beginne mit dem ersten Teil, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Gott sagt Ja zu dir. Der neuen Genfer Übersetzung, die ihr vielleicht bei euch habt, steht: Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. So kann man das auch deuten. Es geht um Erwählung. Und wenn ihr schon lange gläubig seid, Christ seid, dann könnt ihr euch bestimmt an so Momente erinnern, da ging es in der Diskussion um Erwählung. Prädestination. Und dann habt ihr vielleicht so gemerkt, die einen haben so diese Sicht und andere da und das ist doch alles Erwählung, nein, freier Wille und so. Vielleicht wart ihr auch nur stille Mithörer dieser spannenden Diskussionen. So. Und irgendwann einmal sagt dann oft jemand, aber wenn Gott ja erwählt, ist doch das unfair. Ich meine, es ist wie beim Sportunterricht. Es gibt Sportarten, da werde ich eher als Erster gewählt, die finde ich echt cool. Und dann gibt es Dinge, da würde ich wohl nicht mal gewählt werden, wenn man mich nicht wählen müsste. Und man merkt, Wahlen sind immer so ein bisschen unfair. Wenn Gott erwählt, das ist doch unfair. Warum erwählt er und andere nicht? Spannend ist, wenn es in der Bibel um Erwählung geht, ist das eigentlich fast immer ein so seelsorgerlicher Zuspruch. Ich habe noch keine Bibelstelle gefunden, wo es heißt, übrigens Gott erwählt, aber nicht dich. Immer wenn es von der Erwählung heißt, dann steht, dass derjenige, der das hört, erwählt ist. Das ist ein seelsorgerlicher Zuspruch. Gott sagt Ja zu dir. Darum, wenn du hier sitzt heute, Gottes Wort hörst, es verstehst, es glaubst, dann darfst du wissen, du bist ein von Gott Erwählter. Gott hat dich erwählt. Und das Spannende ist, vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, schreibt Paulus. Und die Neue Genfer Übersetzung übersetzt jetzt auch diesen Vers hier: Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Ich meine, ich finde das faszinierend. Bevor irgendetwas da war, hat Gott schon an dich gedacht. Vorkenntnis steht hier. Prognosis. Das Verb dazu, prognosko, vorhererkennen. Und die Bibelkenner unter uns wissen, erkennen ist in der Bibel oft ein Beziehungsbegriff. Ich meine, ein Mann erkennt seine Frau und sie wurde schwanger. So steht es in der Bibel. Das ist ein Beziehung. Das heißt, das ist tiefstmögliche Intimität im Erkennen. Wenn es hier also steht, nach seiner Vorkenntnis, könnte ich auch sagen, nach seiner Liebe zu dir. Gott hat dich schon immer geliebt. Gott hat sich schon immer eine tiefe Freundschaft mit dir gewünscht. Eine intime Beziehung. Ich möchte dich heute Morgen fragen, lebst du in dieser Beziehung mit Gott? Ich meine, die Geschichte der Menschheit ist eigentlich eine Geschichte der Beziehung mit Gott oder vielmehr eine Geschichte der Trennung zu Gott. Gott hat ursprünglich die Menschen geschaffen in einer tiefen, innigen Beziehung und dann kam der Sündenfall und der Mensch hat sich wie entschieden, ich möchte einen Alleingang gehen, ohne Gott. Und so leben wir Menschen von Gott getrennt, auf uns alleine gestellt so. Ja, ich schaff's. Und wir sehen die Bibel, wie sie voll ist, vor allem im Alten Testament, mit Stellen, was heißt, wie Gott um die Menschen wirbt, wie er um sie ringt, wie er Treue wünscht und wie die Menschen, vor allem das Volk Israel, immer wieder untreu ist. Gott erwählt und die Menschen sind untreu. Und dann kam Gott selbst in diese Welt als perfekter Mensch, Jesus Christus. Jesus lebte in dieser innigen, tiefen Beziehung zu seinem Vater. In der Beziehung, in die Gott eigentlich uns hineingestellt hat ursprünglich. Jesus lebte in der Beziehung, in der wir eigentlich leben sollten. Und er lebte diese innige Beziehung und starb dann am Kreuz und ging die Trennung ein, die wir haben. Die Trennung zu Gott. Und jetzt sagt die Bibel, das Evangelium, gute Botschaft, dass weil Jesus die Beziehung gelebt hat und weil er für uns gestorben ist, können wir auch in diese Beziehung mit Gott eintreten. Und wir können unsere Schuld, unsere Sünde Gott ablegen. Wir können sagen, Gott, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Dass ich so vieles getan habe, was dir nicht gefällt. Und so kommen wir in eine Beziehung mit Gott. Und ich sage dir, Gott wünscht sich nichts mehr für dich, als dass du in dieser Beziehung mit ihm leben kannst. Er sehnt sich nach dieser innigen Beziehung mit dir. Und das Schöne ist, du bist nur ein kurzes Gebet von dieser Beziehung entfernt. Einmal, ich bekenne dir meinen Alleingang, bekenne dir meine Sünde. Jesus, komm du in mein Leben. Und wenn du in dieser Beziehung lebst, dann darfst du wissen, Gott sagt Ja zu dir. Er hat schon längst Ja gesagt zu dir. Vielleicht bist du gerade im Moment in einer sehr, sehr herausfordernden Situation. Das ist nicht, vielleicht sind deine Finanzen schwierig. Vielleicht ist deine Erziehungsarbeit gerade sehr schwierig. Vielleicht die Ehe sehr herausgefordert. Vielleicht sonst irgendeine Beziehung. Vielleicht am Arbeitsplatz. Vielleicht die Gesundheit. Du bist gerade sehr herausgefordert. Wisst ihr, Petrus schreibt an Menschen, die in größter Herausforderung sind. Er schreibt an Menschen, die Schwierigkeiten haben, die verfolgt werden, die Leid haben. Und ich sage, der Petrusbrief ist eigentlich ein Trostbrief. Ihr, die jetzt leidet, schreibt Petrus. Und Petrus möchte diese Menschen trösten, und zwar schon in der Einleitung, indem er ihnen sagt, Gott hat ein Ja zu dir. Er hat schon immer an dich gedacht. Möchte eine Beziehung mit dir. Gott hat einen Plan mit dir und für dich. Seine Treue hält dich fest und bringt dich zum Ziel. Die größte Herausforderung für uns ist ja, dass wir noch nicht am Ziel sind. Wir sind noch unterwegs als Fremdlinge zurück nach Hause. Und das Problem ist, dass, weil wir noch nicht am Ziel sind, wir dieses Ja Gottes manchmal gar nicht so spüren. Dieses Getragensein von Gott, dass er uns ans Ziel führt. Und ich muss sagen, ich habe auch viele Fragen. Ich meine, warum musste mein Freund sterben, als er einen Bissen Wurst gegessen hat und daran erschluckt ist? Warum ist Sebastian Würth so schwer erkrankt? Er sollte heute hier sein. Ursprünglich war heute Kanzeltausch, in meiner Agenda zumindest. Er ist schwer erkrankt. Es geht ihm nicht besser. Immer noch sehr, sehr schlecht. Autoimmunerkrankung, Chemo. Fällt sicher aus, längere Zeit als Pastor. Wir wissen nicht, ob er je wieder Pastor sein wird. Warum? Vielleicht hast du auch solche Fragen. Warum, Gott, warum? Ich habe keine Antwort, nur eine. Etwas weiß ich. Dass wir das erleben, was wir erleben, hängt nicht daran, dass Gott etwas gegen uns hat. Er hat ein Ja zu uns. Wir kennen die Gründe nicht, aber wir dürfen davon ausgehen, Gott hat Gründe, die wir nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob wir es mal verstehen werden, ich denke schon. Gott hat Gründe. Gott hat ein Ja zu dir, das sehen wir im Kreuz. Gott hat ein Ja zu dir. Kommen wir zum zweiten Teil. In der Heiligung des Geistes. Heiligung, ich weiß nicht, wer dieses Wort in seinem Alltag gebraucht so. Ist nicht unbedingt ein Wort, das wir so in unseren Wortschatz integriert haben. Heiligung ist aber in der Bibel ein ganz wichtiger Begriff. Heiligung oder Heiligen meint wörtlich absondern. Jemand sondert sich ab vom Bösen, er sondert sich ab für Gott, das ist biblische Heiligung. Sage Nein zur Sünde, ich sage Ja zu Jesus. Gott heiligt uns, damit wir uns absondern vom Bösen, um Gott zu gehören, ihm zu gehorchen und ihm zu dienen. Dazu hat Gott uns erwählt. Heiligung hat ja in der Bibel zwei Akteure. Es gibt Bibelstellen, da heißt es, dass Gott uns heiligt. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, gibt alle Stellen dazu. Eine Stelle, die haben wir hier, die Heiligung des Geistes. Aber dann ist es auch so, dass wir selbst Akteure sind bei der Heiligung. In 1. Petrus 1,15 steht, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also Gott heiligt uns und er fordert von uns, dass wir heilig leben. Und jetzt ist noch etwas ganz wichtig zu beachten. Heiligung hat in der Bibel zwei Seiten. Stellt euch eine Münze vor oder eine Medaille. Hat ja zwei Seiten. Das ist so, das Bild der Medaille benutzt man ja immer, wenn man sagt, es gibt eine Sache und je nachdem, von welcher Seite man hinschaut, sieht es anders aus. Und das ist beim Thema Heiligung auch so. Die eine Seite, nämlich das ist so die Seite, dass Gott dich geheiligt hat. Das ist ein Geschenk. Du bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, ein Heiliger, eine Heilige. Paulus schreibt an die Korinther, an die Geheiligten in Korinth. Die sind heilig. Alle, die an Jesus Christus glauben. Du bist heilig, weil Gott hat dich geheiligt. Du bist nicht mehr Sünder. Das Geschenk der Heiligung, manche nennen es auch Rechtfertigung. Oder Theologen gerne auch heilsindikativ. Ja, die Deutschlehrer unter uns wissen, was das heißt. Indikativ, das, was ist. Gott hat dich geheiligt. Das ist so die persönliche Erweckung, das ist Gottes Sache. Jetzt, wenn wir aber die Heiligung von der anderen Seite anschauen, dann sehen wir, dass Gott die Heiligung auch fordert. Du sollst heilig leben. Gott will, dass wir seinem Wort gehorchen. Gott will, dass wir ein Nein zur Sünde haben. Und da merken wir sind noch nicht perfekt. Gott sagt, du bist heilig. Paulus schreibt dann die Geheiligten in Korinth und dann lesen wir, wie diese Heiligen gelebt haben. Hui, hui. Und das merken wir doch auch bei uns. Gott sagt, du bist heilig. Warum? Weil wenn Gott mich anschaut, Jesus vor mich hinsteht und dann sagt Gott, wow, ist der Matthias heilig. Eigentlich sieht er nur Jesus. Aber hinter Jesus bin eben immer noch ich. Und da merke ich bin noch so nicht heilig. Ich bin noch im Prozess, in Progress oder wie auch immer, in Entwicklung. Wir alle haben noch Wachstumspotenzial. Wenn wir den Eindruck haben, so jetzt bin ich, glaube genügend ausgebildet, genügend weit im Glauben, ich brauche keine Schulung mehr, ich brauche keine Weiterbildung mehr, jetzt, dann belügen wir uns selbst. Weil wir bis in alle Ewigkeit wachsen werden. Wachsen in der Kenntnis, wie ist Gott, wer ist Gott. Wachsen in unserem Charakter. Wachsen auch in unseren Fähigkeiten, um das zu tun, was Gott von uns will. Diese Seite können wir geforderte Heiligung nennen. Oder Heilsimperativ. Das, was sein soll. Jetzt habe ich in den Jahren, in denen ich Pastor bin, etwas festgestellt. Immer wenn eine Sache zwei Seiten hat, dann kommt es zur Überbetonung. Entweder die einen betonen das und die anderen betonen das. Immer. Ich glaube, ich kenne kein Thema, wo die Bibel eine Sache mit zwei Seiten beschreibt, wo nicht irgendein Extrem entstanden ist. Und ich habe gemerkt, das ist sehr, sehr problematisch, wenn wir bei der Heiligung nur eine Seite betonen. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, ja genau, ich habe jahrzehntelang habe ich nur gehört, du musst und du sollst und mach mal und tu mal. Wenn du Christ bist, musst du Bibel lesen, du musst beten, du musst in den Gottesdienst gehen, du solltest am Gebetsabend dabei sein. Du musst. Ich habe junge Menschen kennengelernt, auch in unserer Gemeinde, die sind unglaublich geprägt von, oder waren geprägt von diesem du musst. Wisst ihr, wohin das führt? Es kann zu Gesetzlichkeit führen. Wenn wir es schaffen, denken wir, ja, ich has. Dann denken wir, Mann, man muss nur so sich anstrengen wie ich. Wenn wir es nicht schaffen, denken wir, Mann, oh Mann, ich bin schon der Hinterletzte. Ich schaffe es einfach nicht. Christsein ist nichts für mich. Wenn wir es schaffen, dann überheben wir uns über die anderen und denken, wenn du nur so gläubig wärst wie ich, würdest du nicht so sündigen, wenn jemand anders sündigt als wir. Und wenn wir es selbst nicht schaffen, sind wir zu Tode betrübt, fallen in ein tiefes Loch. Das ist Gesetzlichkeit, Werkgerechtigkeit. Also das Denken, ja, wenn du noch nicht gläubig bist, dann ist alles Gnade. Aber wenn du dann mal gläubig wirst, hui, 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 dann beginnt der Krampf. Und der Kampf. Druck. Wisst ihr, wohin das führt in der Regel? Zu Freudlosigkeit. Du musst. Niemand, der etwas, ich sage doch nicht, oh, ich muss jetzt noch, wenn ich etwas will, dann will ich. Und vielleicht fällt dir im Moment gerade die Freude so im Glaubensleben. Vielleicht merkst du, irgendwie fällt mir im Moment die Freude. Und ich habe das auch festgestellt vor ein paar Wochen, dass mir die Freude wie fehlt. Mir fällt die Freude, Bibel zu lesen. Mir fällt die Freude, zu beten. Mir fällt die Freude, in den Gottesdienst zu gehen. Mir fällt die Freude, mich hier in der Gemeinde zu investieren. Mir fällt die Freude, am Gebetsabend auch mitzuringen. Mir fällt die Freude, für Life on Stage, jetzt muss man noch evangelisieren und man muss noch allen Menschen. Und ich mag einfach nicht. Und dann sind wir ja schlau als Christen und wir finden dann Argumente, dass Life on Stage sowieso schlecht ist, um unser Gewissen zu beruhigen und so. Und merken, ich muss. Was machen wir jetzt? Wir merken, es ist alles nur Druck irgendwie. Oder vielleicht hast du da das Gefühl, Christsein ist so viel Druck. Du musst. Und dann die Gemeinde. Die anderen Christen, ihre Erwartungen. Was mache ich jetzt? Ich gut, Christsein ist kein Druck. Um das zu beweisen, lese ich nicht mehr in der Bibel. Ich bete nicht mehr, ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst, ich mache nur noch, was mir Spaß macht. Ich lebe meine Leidenschaften, die noch da sind. Ist das die Lösung? Ich habe bei John Piper einen unglaublich genialen Vergleich kennengelernt. John Piper, er sagt, Pflicht ist wie eine Krücke. Vielleicht habt ihr auch schon mal Krücken benutzen müssen. So. Aber mich erinnert, das ist jetzt etwa 11 Jahre her, da bin ich zum letzten Mal an Krücken gegangen, weil ich habe beim Fußballspielen meinen großen Zeh gequetscht. Ja, das war eigentlich nicht so schlimm, aber es hat wehgetan. Und wisst ihr, wie lange ich an Krücken lief? Genau so lange, wie ich musste. Und sobald es wieder ging mit meinem Fuß, habe ich die weggetan. Wir haben unsere Krücken genauso lange, wie wir sie brauchen, um zu überbrücken, bis wir wieder gehen können. Und genau so ist die Pflicht wie eine Krücke, die wir so lange brauchen, bis die Freude wieder da ist. Ich finde das ein unglaublich geniales Bild. Wisst ihr, ich bin schon manchmal im Glauben auch an Krücken gegangen. Gedacht, ich habe keine Lust. Und jetzt mache ich es halt, weil es dazugehört. Und ich lese in der Bibel. Und jetzt gehe ich halt, jetzt mache ich halt, jetzt tue ich halt, weil es dazugehört. Es muss jetzt sein. Jede Beziehung braucht auch Kommunikation. Es muss sein. Und dann habe ich erlebt, wie oft Gott mir die Freude wieder geschenkt hat. Und dann konnte ich diese Pflicht weglegen und aus Freude wieder die Beziehung mit Gott leben. Gott schenkt Freude. Das ist die eine Überbetonung. Wenn wir nur betonen, du musst, du musst, du musst, kannst zur Freudlosigkeit kommen. Die andere Überbetonung, du bist, sage ich dem mal, du bist, das ist wahr. Du bist ein Kind Gottes, du bist heilig, ohne dass du auch nur ein kleines bisschen dazu beitragen kannst. Das ist übrigens einzigartig im ganzen philosophiegeschichtlichen Universum, dass wir hier ein Evangelium haben, das uns sagt, es ist alles nur ein Geschenk, es ist nur Gnade. Du musst genau nichts, du musst nicht irgendetwas tun, um Gott gnädig zu stimmen. Nichts. Gott nimmt dich einfach an von sich aus. Gnade. Aber jetzt kann es sein, dass du das wie tief verinnerlichst. Das ist wunderbar, unbedingt. Und dann merkst du, es ist ja alles nur Gnade. Ich muss ja nicht. Und dann ruhst du dich auf, so auf einem Ruhekissen der Gnade und denkst, wann holt mich Gott endlich in den Himmel? Und du wartest und wartest und du merkst, irgendwie ist das auch nicht das, oder? Du bist ja. Es kann dann so weit führen, dass wir sagen, es ist egal, wie wir leben. Gott hat uns ja sowieso angenommen. Es ist egal, was ich tue. Und dann fallen wir in Sünde und sagen, es ist egal, Gott vergibt mir ja sowieso, es ist ja sein Beruf. Und da entfernen wir uns von Gott. Das Evangelium ist so wunderbar. Das Evangelium bewahrt uns vor Gesetzlichkeit wie vor Gesetzlosigkeit. Das Evangelium sagt dir, du bist heilig und Gott sagt, ich schenke dir die Möglichkeit, auch heilig zu leben. Das ist die Heiligung des Geistes. Gott verändert uns. Und Gott schenkt uns große Freude, Jesus ähnlicher zu werden und ihm zu dienen. Kommen wir noch zum dritten Punkt, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also der Heilige Geist heiligt uns, damit wir Gott gehorchen können. Gehorsam, hypakoe. Kennen Akustik, hören. Hypakoe heißt darauf hören. Eigentlich ist Gehorsam unglaublich einfach. Es braucht nämlich nur zwei Dinge. Erstens ein Ohr, das hört. Und zweitens Glieder, die tun. Ganz einfach. Ich meine, jedes Kind kann das. Hören und gehorchen. Wir haben drei davon, die machen das perfekt. Also, nie. Fast nie. Wir merken, es ist mega schwierig, oder? Eigentlich so einfach, man hört es und dann gehst du in ein Airolo. Aber es ist so einfach. Hypakoe. darauf hören. Wir müssen Gott wie nur einfach die Möglichkeit geben, dass er zu uns sprechen kann und dann tun, was er uns sagt. Wie geben wir Gott die Möglichkeit, zu uns zu sprechen? Ganz einfach, indem wir die Bibel lesen. Oder indem wir eine Predigt hören, wo die Bibel ausgelegt wird. Oder indem wir mit jemandem sprechen, vielleicht in einer Kleingruppe oder so, und plötzlich sagt uns jemand eine Wahrheit von Gott her. Prophetisches Wort in unser Leben hinein, Gottes Reden in unsere Situation. Und jetzt ist es so, wenn wir merken, oh, jetzt spricht Gott zu mir, das kutzelt manchmal, das regt vielleicht Widerstand. Nein. Wenn wir es dann wirklich merken, ah doch, eigentlich ist es mega klar, es gibt nichts zu diskutieren, dann sollen wir das tun. Ganz einfach. Manche sagen mir, ich verstehe die Bibel nicht, ich verstehe so vieles nicht. Ich sage, musst du auch nicht, ich verstehe auch vieles nicht. Tu einfach das, was du verstehst, das ist genug. Mark Twain hat mal gesagt, mich beunruhigen in der Bibel nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern diejenigen, die ich verstehe. Oh, eine Vergib. Hui, das verstehe ich, was das bedeutet. Aber es ist so schwierig manchmal. Oder so. Ich möchte dich fragen, darf Jesus dein ganzes Leben haben, unterstellst du dich ihm im Gehorsam? Du sagst, ich mache, Jesus, was du von mir willst, egal was es ist. Als zweites heiligt uns der Heilige Geist. Muss ich schauen, ob ich da wieder zurückkomme. Genau. Zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und als ich das gelesen habe diese Woche, habe ich gedacht, das ist genau so eine Stelle, die ich im ersten Moment nicht verstehe. Was hat jetzt hier die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi zu suchen? Also vom Gedanken her, Gott erwählt dich, er heiligt dich mit dem Ziel, die Besprengung von Jesus Christus. Dann habe ich mich schlau gemacht. Übrigens ein Tipp, wenn man eine Bibelstelle nicht versteht, es gibt viele schlaue Leute, die haben viele schlaue Bücher geschrieben, die kann man lesen. Und dann hilft das manchmal auch. Und zum Beispiel habe ich jetzt gelernt, so in dieser Woche, und ich denke, genau das ist es, was Petrus sagen wollte, dass Petrus uns hier erinnert an die alttestamentlichen Opfer, wo das Blut der Opfertiere wie so an den Altar gesprengt wurde. Und damals war es ja so im Alten Testament, dass man diese Tiere geschlachtet hat. Und dann hat man das Blut und das wurde dann immer so für den Menschen, der das getan hat, und für alle drumherum, wurde es wie klar in diesem Moment: So wie dieses Tier jetzt stirbt, so habe ich den Tod verdient. So wie jetzt Blut fließt, müsste eigentlich mein Blut fließen. Und dann kam Jesus als das Opfer und er starb für uns und hat sein Blut vergossen. Und Petrus erinnert uns jetzt daran, Jesus hat für dich sein Blut vergossen. Wenn du sündigst, hast du immer wieder jemand, der dir vergibt, weil er schon für dich die Strafe, die du dir verdienen würdest, jetzt getragen hast. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Also wie wunderbar sind diese beiden Aussagen. Gott heiligt dich, dass du ihm gehorchen kannst. Und wenn du es mal doch nicht schaffst, dann vergib dir Jesus und richtet dich wieder auf. Und ich möchte dir heute auch die Frage mitgeben, durfte Jesus dir alle deine Sünden vergeben? Oder gibt es eine Lieblingssünde? Sagst du, die behalte ich für mich. Möchte ich ermutigen, heute diese Sünde Jesus zu bekennen, loszulassen? Er vergibt sie dir. Zusammengefasst schauen wir noch einmal diese drei Teile an. Gott sagt Ja zu dir, schon immer und auch heute. Der Heilige Geist heiligt dich. Er hat dich schon heilig gemacht und er hilft dir, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das führt uns zum Gehorsam, dass wir das tun können, was Gott von uns möchte. Und wenn wir es auch nicht schaffen, Gott vergibt uns. Ich möchte beten. Jesus, vielen Dank, dass du für mich gelebt hast, für uns. Dass du für mich gestorben bist, für uns dein Leben gelassen hast. Danke, dass du uns erwählt hast, dass du Ja gesagt hast zu mir, zu uns. schon seit aller Ewigkeit. Du bist eine Beziehung zu mir. Und ich wünsche mir, wenn Menschen heute hier sind, die noch keine Beziehung mit dir haben, dass sie sich auf dich einlassen, merken, wie wunderbar du bist. Jesus, ich danke dir für diese Heiligung durch deinen Heiligen Geist. Und ich wünsche mir für uns alle, dass, wenn wir vielleicht geprägt sind von dem du musst und du musst und du musst, dass wir merken, nein, wir sind schon heilig. Ich bitte dich, dass du uns neue Freude schenkst, Freude in dir, mit dir, dass es nicht ein Krampf ist, sondern Freude ist. Jesus, hilf uns auch so zu leben, wie es dir gefällt, dass wir dir gehorchen, wo wir merken, genau da möchtest du etwas von mir, dass wir da gehorchen. Jesus, danke, dass wir immer wieder auch zu dir kommen können, unsere Sünden dir bekennen und du uns heiligst, uns reinmachst von aller Schuld. Amen.